Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Schattenwölfe sind vor rund 12'000 Jahren ausgestorben. Jetzt hat sie ein US-amerikanisches Unternehmen wieder zum Leben erweckt. Also fast.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Das Unternehmen Colossal Biosciences mit dem Sitz in Dallas im US-Bundesstaat Texas hat drei Jungtiere, sogenannte Hybriden, vorgestellt, wo wiederbelebte Schattenwölfe sein sollen. Das Unternehmen hat bereits Anfang Jahr mit gentechnisch veränderten Mäusen für Aufsehen gesorgt. Die Mäuse sind mit einer Fellstruktur geboren, die deren von einem Wollhaar-Mammut gleichen sollte. Das Erbgut von diesen drei Wölfen mit weißem Fell haben sie aber eigentlich vom Grauwolf genommen. Kritiker sagen darum, dass es eigentlich nur hybride Grauwölfe sind und gar keine Schattenwölfe. Trotzdem ist das ein biotechnologischer Fortschritt. Mein Name ist Fabio Schmid und genau über diesen biotechnologischen Fortschritt rede ich heute mit Walter Salzburger. Er ist Evolutionsbiologe an der Uni Basel. Herr Salzburger, ganz herzlich willkommen beim Durchblick.
Merci vielmals, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Schmid.
Ist Colossal Biosciences ein Durchbruch gelungen?
Ja, ich würde sagen schon. Und zwar in der Hinsicht, dass zwar nicht wirklich jetzt ein ausgestorbenes Tier als solches auferstanden ist, aus dem Nichts, wenn man so will, aber trotzdem den Schritt dahin, dass man ausgestorbenes genetisches Material wieder zum Leben erweckt, und zwar in am echten Organismus, das ist schon ein wissenschaftlicher Durchbruch.
Jetzt, was sind denn die drei Jungwölfe genau? Also Kritiker sagen ja eben, das sind hybride Grauwölfe. Was ist da Ihre Ansicht dazu?
Ja, sie sind sicher Mischwesen insofern, als dass ja der größte Teil vom Genom tatsächlich noch vom Grauwolf stammt, aber ganz entscheidende Gene, die einfach beim Schattenwolf sehr unterschiedlich waren, sind dort so modifiziert worden, dass sie eben der ursprünglichen DNA vom Schattenwolf entsprechen.
Warum sagt denn Colossal Biosciences, dass sie jetzt Schattenwölfe wieder auferstehen lassen oder sie so als das vorstellen?
Ja, ich denke, da steckt schon ein bisschen das Interesse dahinter, dass man Aufmerksamkeit auf dem Schritt, den das Unternehmen als Ziel hat, auf sich zieht, nämlich tatsächlich in irgendwann, vielleicht nicht so ferner Zukunft, tatsächlich einmal aus alter DNA, die es nicht mehr gibt, ein Lebewesen zu erschaffen, das mittlerweile eben ausgestorben ist.
Was ist jetzt genau Ihrer Meinung der Plan mit denen? Es sind ja zwei Rüden und ein Weibli, wo man übrigens nicht genau weiß, wo das Unternehmen die halten, weil das haben sie uns ja nicht verraten. Aber werden die jetzt ausgewildert?
Ich glaube nicht, dass die ausgebildet werden. Da gibt es wahrscheinlich auch überhaupt keine ethischen Genehmigungen dazu. Die sind, ja, wie Sie richtig gesagt haben, irgendwo in einem unbekannten großen Reservat, irgendwo in die USA. Vermutlich gehen die Experimente weiter. Eventuell werden die diese zum Züchten verwenden, wenn sie das dürfen. Aber ausgebildet werden die ganz sicher nicht.
Und Austreit hat die ja als ein Hund, als Hundemama, oder?
Sie sind von einem Hund austreit worden, ganz genau. Das ist eben der Vorteil, wenn man mit Wolfs oder ausgestorbene Wolfsarten oder Populationen schafft, wie wir das gemacht haben. Eigentlich hat Colossal ja zum Ziel, irgendwann das Mammut wieder zum Leben erwecken oder den Dodo. Das sind eigentlich die Flaggschiff-Organismen von Colossal. Da ist es dann um einiges schwieriger, weil man nicht so eine eng verwandte Mutter dann irgendwo hat, die es noch gibt, die man verwenden kann, um mehr oder weniger diese genetisch modifizierten Nachkommen dann auszutragen.
Ist es denn überhaupt möglich, ein ausgestorbenes Tier wieder zum Leben erwecken?
Das ist eine philosophische Frage. Aussterben, je nach Definition, ist was Definitives. Was das Unternehmen versucht zu machen, ist, aus den aus der Vergangenheit bekannten DNA-Übrigbleibsel die Unterschiede im Genom zu finden, die diese ausgestorbenen Tiere anders haben als wie die heute lebenden, und versuchen diese Unterschiede dann rückgängig zu machen. Die Frage ist einfach immer, ob man überhaupt alles weiß aus der Vergangenheit. Die Antwort dazu ist höchstwahrscheinlich nicht, weil man nie alles finden wird. Und dann ist eben die Frage, und das ist philosophisch, was ist es dann, was damit geschaffen wird? Ja, es ist ein verändertes, jetzt lebendes Lebewesen, das so verändert wurde, dass es wahrscheinlich dem in der Vergangenheit ähnlich kommt. Aber die, wie man so klarerweise sich vorstellen kann, sind die vergangenen Sachen mit viel Unsicherheiten versehen.
Wann wird übrigens das Tier wissenschaftlich als ausgestorben klassifiziert?
Da gibt es auch unterschiedliche Definitionen. Meistens sagt man, wenn man so und so lang keinen Nachweis eines lebenden Tieres mehr hat. Das gilt aber dann eher für in der kürzlicheren Vergangenheit ausgestorbene Organismen. Bei Fossilien ist es einfach so, wenn irgendwas vor 65 Millionen Jahren ausgestorben ist, wie die Dinosaurier, dann können wir alle mit großer Sicherheit annehmen, dass die wirklich ausgestorben sind. Und das sagt nicht, die sind ausgestorben, weil man die seit 10 Jahren nicht gesehen hat, sondern weil die einfach in Fossilschichten vorkommen und dann einfach nicht mehr. Das heißt, das hängt ein bisschen von der zeitlichen Dimension ab, wann man davon ausgeht oder wann man was als ausgestorben definiert.
Sterben zurzeit mehr Tierarten aus als noch, sagen wir, vor 500 Jahren?
Ja, das ist so, das lässt sich dokumentieren. Es wird sogar diskutiert, ob wir uns im Moment am Beginn eines sechsten großen Massenaussterbens befinden. Also es hat in der Vergangenheit 5 große Massenaussterben durch Katastrophen ausgelöst gegeben. Das letzte vor eben diese 65 Millionen Jahre, wo die Dinosaurier und viele andere Organismen verschwunden sind. Und weil wir im Verlauf der letzten 150, 100 Jahre eine sehr starke Zunahme an Aussterbeereignisse dokumentieren können, gibt es durchaus einige Leute, die da argumentieren, dass eben wir jetzt am Beginn dieses sechsten Massensterbens sind, das dann eben zum Großteil durch den Menschen ausgelöst ist.
Jetzt, der Mensch ist aber auch doch noch wichtig, dass ein paar Arten noch vorhanden sind. Zum Beispiel der Zoo, wie wichtig ist der für den Artenschutz?
Ich denke, der Zoo hat im Artenschutz eine ganz wichtige Funktion, nämlich in Bezug auf die Bildung. Es ist, glaube ich, uns ist so gegangen, wo wir Kind gewesen sind. Jetzt geht's Kind so, dass oftmals so die erste Berührung, wirklich die erste Wahrnehmung von einer gewissen biologischen Vielfalt, vor allem natürlich von Tieren, die es bei uns so nicht gibt, im Zoo passiert. Sei es durch die Familie, wo man in den Zoo geht, oder durch die Schule. Und ich glaube, dieser Bildungsaspekt, der steht da schon für mich sehr stark im Vordergrund und aus meiner persönlichen Sicht rechtfertigt, dass wir Zoos haben.
Jetzt zum Beispiel beim Pardellux ist ja so gewesen, dass er wie kurz vor dem Aussterben war, und dann haben Artenschützer einen Käfig gebaut, einen speziellen, wo dann die Luchse weiterhin können jagen und so eigentlich ihrem Instinkt nachgehen, und das hat sie dann wie überleben lassen. Was gibt es sonst noch für Arten, wo wirklich die Menschen eine Tierart eigentlich, oder was macht der Mensch sonst zum Tierarten schützen?
Also prinzipiell ist es tatsächlich so, dass es einige Tierarten gibt, das nennt man dann Wiederansiedeln, wo durch zum Teil auch Zoos, die einfach diese Stocks da gehabt haben, aber eben durch Artenschützer, die dann mit Auswilderungen große Gehege und so weiter dazu geführt haben, dass es gewissen Arten wieder sehr gut geht. Bartgeier in den Alpen ist auch so ein Beispiel dafür, die jetzt sehr lange nicht mehr gehen und die gibt es jetzt wieder. Was jetzt vermehrt gemacht wird, ist mal, dass man die Genetik untersucht von gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, weil das Problem, wenn nur mehr eine kleine Restpopulation da ist, ist wirklich, dass die genetische Vielfalt nicht mehr vorhanden ist, die es aber braucht in der Natur, um längerfristig zu überleben. Und da gibt's jetzt für eine ganze Reihe von Tier- und Pflanzenarten eben Bestrebungen, die genetische Vielfalt durch Einflussnahme zu erhöhen. Also bei Luchsen zum Beispiel Auch im Alpenraum werden dann gewisse Individuen von einer Restpopulation in die andere Reliktpopulation verfrachtet, um einfach die genetische Vielfalt zu erhöhen. Die Frage ist immer, und das lässt sich meistens erst im Nachhinein klären, ob diese Eingriffe durch den Menschen tatsächlich erstens was bringen und oftmals vielleicht sogar das Gegenteil bewirken, weil es eben nicht ganz natürlich ist. Daneben gibt es viele andere Initiativen natürlich zum Artenschutz, wobei aus meiner Sicht immer das Problem ist, dass oftmals sehr enigmatische oder so Flagship-Species ausgewählt werden und eigentlich, und das ist auch ein breites Verständnis dafür vorhanden, müssten eigentlich die Lebensräume schützen. Groß genug und groß vielfältige Lebensräume sind der Anfangspunkt für die Erhaltung von Biodiversität.
Abschlussfrage. Sie haben ja, Angie, ich habe gehört von meiner Kollegin, Sie haben Kontakt zu Colossal Bioscience.
Ich habe nicht Kontakt zu Colossal Bioscience direkt, aber ich kenne die Beth Shapiro persönlich, also die wissenschaftliche Direktorin, die auch das Experiment geleitet hat. Ich kenne sie aber nicht aus ihrer Funktion von Colossal, sondern aus verschiedensten Fachtagungen und Konferenzen, aus ihrer Zeit, wo sie noch an Universitäten in Kalifornien tätig war, und habe da mehrere Vorträge von ihr gehört, vor allem auch zur Ancient DNA, also zur Untersuchung von alten Knochenfragmenten, eben ausgestorbenen Tiere. Ich habe das immer sehr spannend gefunden, und war dann von dem her auch selber ein bisschen interessiert, überrascht zu sehen, dass sie ihre im Moment mindestens universitäre Karriere da mal auf Stopp gedrückt hat, um sich da bei Colossal Bioscience, diesem recht breiten wirksamen Projekt, zu widmen.
Was können wir recht noch von Colossal Bioscience erwarten in Zukunft?
Ich denke nur ein paar Geschichten in die Richtung, dass sie wirklich genetische Veränderungen durchführen hinsichtlich Merkmalen, die ausgestorben sind. Es wird viele Schritte brauchen, bis man wirklich einen tatsächlichen Organismus kreieren kann, aber ich denke, wissenschaftlich wird man einiges, also methodisch wissenschaftlich wird man einiges davon lernen, wohin das führt. Da bin ich selber dann gespannt, und wie jeder andere in unserem Bereich denken wir dann auch immer, ja, wie weit darf man denn da überhaupt gehen? Was ist ethisch vertretbar? Aber ich denke, dass es so ein breitenwirksames Projekt, bin ich mir sehr sicher, dass die entsprechenden Ethikkomitees und Forschungsgenehmigungen für ihre Arbeiten vorher eingeholt haben, bevor sie irgendwas in die Richtung unternehmen. Das könnten sie sich gar nicht leisten, da irgendwie sozusagen am rechtlichen und ethischen Standards vorbei zu navigieren.
Herr Salzburger, danke vielmals für das spannende Gespräch und danke für das Mitwirken beim Durchblick.
Merci nochmal für die Einladung.
Müsse, Wölfe und vielleicht bald noch Mammuts. Ich bin gespannt, was man in Zukunft noch von Colossal Biosciences erwarten kann. Was haltest du von dem Fortschritt? Schreib es doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid. Danke fürs Zuhören. Der Abschluss macht wie immer der Reto Scherrer mit einem Random Fact.
Katzen haben pro Ohr 32 Muskeln, die sich bewegen. Wir Menschen haben 6 Muskeln im Ohr und meistens können wir mit denen nicht einmal wackeln.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.